Wie ich schon gesagt habe, vorher habe ich etwas mehr auch über den Herrn Jesus nachgedacht. Es ist immer gut, wenn man über den Herrn nachdenkt, dem man folgt, nachfolgen möchte. Und es gibt ein Büchlein, das heißt, ist Jesus Christus Gott? Kennt jemand das? Habt ihr das überhaupt schon mal gesehen? Kennt ihr den Johannes Pflaum?
Ja.
Ja, das ist der Sohn vom Linhard Pflaum. Ja, Linhard Pflaum war bei der Liebenzeller Mission da. Da gibt es ja so eine Bibelschule, Liebenzell. Ja, Bibelschule Liebenzell war er mal der Chef, der Rektor. Und das ist sein Sohn. Und der ist auch ein sehr guter Bibellehrer. Und dieses Büchlein, das habe ich doppelt. Aha, gebe ich dir es schon mal, ja, da gebe ich es schon mal. Und wenn du es ausgelesen hast, und dann kannst du es ja dann auch vielleicht wieder hier anpreisen. Also ich werde mich nicht melden, weil ich ja noch eins habe. Es ist sehr gut. Ja, also heute soll es darum gehen, die Gemeinde besteht aus neuen Menschen. Im Epheserbrief sind wir jetzt in Kapitel 2 angelangt. Und übrigens, ich sage euch ein Geheimnis. Wer meint, es wäre ein Geheimnis, dann ist es eins für ihn. Wir hatten uns schon mal mit dieser Bibelstelle beschäftigt. Wer kann sich daran erinnern? So halb und halb. Die Gabi macht so ein bisschen. Ja, sie hat schon recht. Am Anfang dieses Jahres hatten wir ja darüber gesprochen und es ging darum, was ist der Sinn unseres Daseins? Also wozu essen wir unsere Kartoffeln und so weiter, dass wir weiter leben? Warum machen wir das alles? Hat Gott da ein Ziel darin? Ja? Und das haben wir dann da entdeckt und damals wussten wir aber noch nicht, dass wir den Epheserbrief dann einfach mal so durchnehmen. Und heute kommen wir also dorthin, wo wir schon mal waren. Ich lese den Text aber nochmal vor. Ich denke auch, dass wahrscheinlich Gott, der ja unser Leben lenkt, vielleicht da auch nochmal einen besonderen Schwerpunkt drauf lenken möchte. Ja? Sollten wir das vielleicht auch so im Hinterkopf behalten? Gut. Also, da heißt es, auch euch, so sagt der Apostel Paulus zu den Ephesern, auch euch, die ihr tot wart durch Übertretung und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Und jetzt kommt das große Aber. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretung, mit dem Christus mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise, in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit könnt ihr unterstreichen, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gut. vielleicht kurz nochmal ein kleiner Rückblick, worum es überhaupt geht, so im Epheserbrief. Das haben wir zuerst angeschaut, diesen Abschnitt. Da beschreibt Paulus ja den Christen in Ephesus, was sie alles an dem Herrn Jesus haben, wie reich sie beschenkt sind. Manchmal muss man das auch den Leuten sagen hier, wenn da so Christen vielleicht ein bisschen so traurig daher dümpeln, und dann kann man ihnen doch auch sagen, meine Güte, der Hirte, Herr Jesus, ist immer noch gut. Ist immer noch gut, ja. Es ist der gute Hirte, der auf uns schaut. Ja, und hier, der Herr Jesus beschenkt seine Leute. Wer in engster Verbindung mit dem Herrn ist, der hat alles, aber wirklich alles, was er zum Leben und zum Sterben benötigt. Er, dieser Gläubige, wurde durch den Herrn Jesus Gottes Kind oder Gottes Sohn. Ja, steht ja hier, Vers 5, Sohnschaft. Ja. Wir haben die Schuld vergeben bekommen. Wisst ihr, das ist das, was uns die Hölle erspart. Ja. Vergebung unserer Schuld. Wer vor dem allmächtigen Richter steht und hat noch Sünde in seinem Leben, da muss ich sagen, lieber Mensch, es ist zu spät. Der Heiland war schon da. Du hättest dir deine Schuld abnehmen können oder abnehmen lassen können, und leider nicht. Aber Christen dürfen wissen, Vergebung der Übertretung steht hier in Vers 7. Ja, dürfen sie annehmen, dürfen darauf vertrauen. Ja, und sie sind beschenkt, wir sehen in Vers 3 oben, mit allem geistlichen Segen. Ja. Das heißt, sicher können auch Christen auf einer Müllhalde nach Flaschen suchen, das stimmt. Ja, sie können auch vor Hunger ins Bett gehen und an diesem Tag nichts gegessen haben, das stimmt. Ja, sie werden gefoltert und gequält, das stimmt. Aber diesen geistlichen Segen, den Gott ihnen gibt, dass er auch in der Not seine Hand auf ihre Schulter legt und sagt, mein Kind, ich schaue auf dich, du kommst durch, und im Himmel wird es anders. Ja? Dies darf der Christ im Herzen tragen. Also reich beschenkt in Verbindung mit Jesus. Ohne Jesus vorbei. Ne? Nur in Christus wird sehr deutlich gemacht. Dann haben wir auch gesehen, dass Paulus noch für die Epheser betet. Das heißt, dass er das, worum er bittet, dass sie das nicht unbedingt automatisch haben. Er bittet für sie um Weisheit und um Offenbarung, weil wir hier auf dieser Welt manchmal auch so da umher stolpern, und wie gesagt, wir können und kennen die Schätze Gottes nicht immer so, ja, in unserem Leben erfassen. Deshalb müssen wir auch bitten, Herr, hilf mir, dass ich das, was du mir ja geschenkt hast oder was dir wichtig ist, dass ich das auch in meinem Leben ergreifen kann. Ja. Dass mir das nicht einfach so an mir abperlt, wie bei einem ja, Ölanzug, wenn da Wasser dran kommt. Ja, das perlt ja dann einfach ab. Sondern es soll in mich hineinkommen. Ich möchte mich an deinen Gaben erfreuen. So, Geist der Weisheit, erleuchtete Augen, dass wir nicht blind umher schleichen, wie die blind schleichen. Ich weiß nicht, können die blind schleichen? Sehen die was? Die sehen was. Also schneidet es irgendwo raus, dieser kleine Satz. Gut. Und dann kommen wir zum heutigen Abschnitt. Und als wir das am Anfang dieses Jahres betrachtet haben, haben wir gesehen, dass Gott in diesem Abschnitt so drei Gegensätze auch aufgezeigt hat. Die werden wir nochmal sehen. Und wenn er so Gegensätze in diesem Abschnitt aufgezeigt hat, dann ist da indirekt auch so eine Anfrage an dein eigenes Leben, ja, in welche Richtung willst du dein Leben eigentlich steuern? Ja. Wenn jemand zum Beispiel heute eine Wohnung sucht und durch ein Wunder hat er dann vielleicht 3 Wohnungen in Aussicht, dann muss er sich ja auch irgendwie entscheiden, wie gehe ich, wo geht es jetzt lang, was mache ich jetzt, ne? was ist für mich gut. Und hier haben wir ja schon mal ein paar Gegensätze, die ich da gefunden habe. Tod, Vers 1 und in Vers 5 und lebendig. Ne? Das sind 2 Gegensätze. Dann sehen wir auch, der Fürst der Welt wirkt, Vers 2, und neue Schöpfung ist von Gott, also Gott wirkt auch, also der Werk des Teufels, Werk Gottes, oder auch die jetzige Zeit und die zukünftige. Ja, es steht in Vers 2, also jetzt ist es noch so, aber es gibt auch noch eine zukünftige Weltzeit. Und mit dieser Tabelle, die kennt ihr vielleicht auch noch, da hatten wir das letzte Mal betrachtet. Ja. Heute soll es mehr um die neuen Menschen gehen. Und zwar um die neuen Menschen, aus denen die Gemeinde besteht. Wenn wir hier den ersten Vers lesen, dann sehen wir, dass alle in der Gemeinde hier angesprochen werden. Euch steht hier, die ihr tot wart. Ohne Ausnahme setzt sich eine Gemeinde von Jesus Christus nur aus Menschen zusammen, die geistlich tot waren, die dieser Tod, ja, diesen geistlichen Tod, den sie quasi jetzt nicht mehr haben, die jetzt zum Leben gekommen sind. Die Gemeinde von Jesus Christus ist somit nicht die Gemeinschaft der Getauften, ja, sondern sie ist die Gemeinschaft der Lebendigen. Die Gemeinde des Herrn Jesus ist nicht eine Gemeinde, die quasi ja, die gleiche Konfession trägt. Ja. Sondern, wie gesagt, es ist die Gemeinschaft, die mit dem Lebendigen verbunden sind. Wirklich verbunden sind. Nicht einfach nur so die Reden, ja, sondern die das in ihrem Herzen erfasst haben und es dann dankbar angenommen haben, ich gehöre zu den Erretteten. Wenn es hier um die Vergangenheit der Gemeindeglieder geht, dann können Sie Folgendes mehr oder auch weniger bestätigen. Ja? Ihr Leben hat sich früher nur nach Ihrem Willen und nach Ihren Wünschen ausgerichtet. Das war so, ich lebe nur nach dem, was ich will. Meine Begierden sind mein Gott. Okay? Ich mag das, tue ich das. Soll ich mal Gott fragen? Könnte ja sein, dass er was dagegen hätte. Lieber nicht. Versteht ihr? Lieber nicht. Wer ist denn mein Gott? Ah, ich bin's. Und das war genau der Lebensstil von früher, von einem nicht wiedergeborenen Menschen. Ja, sie waren der König ihres eigenen Lebens. Dann das andere, dass dies den Zorn Gottes heraufbeschwor, sehen wir das? Zorn Gottes? Gott ist über solche Leute zornig, die das machen, die das nur machen, was sie wollen. Das ist nicht so geplant. Ja, Gott ist zornig und es war aber diesen Leuten völlig wurscht. Ja? sind egal, ob Gott zornig ist oder nicht. Ich mache mein Ding, das ist ihnen wichtig. Es stört nicht. Es stört nicht, solange Gott mich in Ruhe lässt, solange ich noch gesund und stark aufstehen kann, solange ich noch meine Arbeit machen kann. Es stört nicht, was Gott denkt. Es stört einfach nicht. Ja? Aber Gott ist über eine solche Lebensweise richtig zornig. Und das können wir lesen und das können wir auch glauben. Und dies Ganze ändert sich, als Gottes Barmherzigkeit auf einmal diese Menschen erreicht hat. Das große Aber Gottes, das alles ändert, hatte sie auf einmal erfahren. Irgendwie hat Gott in ihr Leben hineingesprochen. Gott wendet sich in seinem großen Erbarmen und in der Liebe für den Einzelnen, ja, zu. Und das, wisst ihr, das ist für mich echt beeindruckend. Obwohl Gott grundsätzlich zornig ist, wenn Menschen ihn nicht als König und Herr in ihrem Leben anerkennen, so macht doch dieser Zorn Gott nicht blind. Ne? Das ist anders wie bei uns. Also wenn wir richtig auf 180 sind oder 190, ja, dann kann es so sein, dann können Leute besänftigend versuchen, auf mich einzureden. Ich pulvere weiter, ja, weil ich jetzt einfach zornig bin. Es geht doch nicht. Gott ist nicht so. Und das beeindruckt und das bewundere ich auch an Gott. Ja. Er kann beides, zornig und barmherzig, sowie liebevoll sein. Und er griff dann in das Leben dieser Leute ein. Und ich hoffe auch bei dir. Ich hoffe auch bei dir. Und was tat Gott in seiner Liebe und Barmherzigkeit? Er schenkt unverdiente Güte, so heißt es in der Neuen Weltübersetzung. Da haben sie mal ganz gut übersetzt, würde ich mal sagen. Sonst, also ich empfehle sie nicht. Ja. Okay. Aber Gnade, ja, er schenkt Gnade, unverdient, zeigt er uns seine Güte. Diesen ich-bezogenen Typen, die haben doch vorher nicht gedacht, ja, jetzt wollen wir mal Gott als König ehren. Nein, das haben die nie gedacht. Und diesen ich-bezogenen Typen schenkt Gott seine Gunst. Und es wird hier zweimal betont. Seine Gnade war der Anfang im Leben dieser Leute. Diese Gnade wurde ihnen deswegen gegeben, damit sie gerettet werden. Das war so das Ziel. Gott sorgt in seiner Gnade, dass die Botschaft der Errettung ihre toten Herzen irgendwie anspricht. Und dass diese Leute auf einmal über Gott neu nachdenken und nicht alles gleich wieder als nicht wichtig oder als Märchen abtun. Das hat Gott irgendwie geschenkt. Gut. Gott spricht in seiner Gnade das Herz der Menschen an und gibt ihnen dann noch die entscheidende Hilfe zu reagieren. Dabei soll dieser Mensch aber dann auch antworten. Er soll es dann auch tun. Er soll auch von seiner Seite auch Ja sagen. Ja. Sehen wir das? Er soll auf das Reden Gottes mit Glauben antworten. Der Glaube wird nicht dem Menschen übergestülpt oder nach dem Motto, er beginnt wie durch eine Wunderhand, auf einmal glaube ich. Ja. So ist das nicht. Er bekommt Information an sein Herz und dann steht der Mensch vor der Entscheidung. Will ich diese Gnade der Errettung annehmen, glaubend ergreifen? Deshalb heißt es ja, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet. Das ist wichtig. Mein verstorbener Schwiegervater, aber auch ein Mann, mit dem ich in der letzten Zeit gesprochen habe. Sie berichteten beide, wie Gott in ihr Leben eingegriffen hat, wie Gott Gebete erhört hat und wie er sich somit auch bemerkbar gemacht hat. Beiden sagte ich, wenn Gott das getan hat, dann erwartet er von uns eine Antwort. Ja? Er schenkt Gnade und jetzt heißt es nicht, naja gut, ich habe jetzt die Gnade, tschüss Gott. So geht das nicht, sondern er erwartet von uns eine Antwort. Ein Danke, vielleicht sogar mehr. Wir Menschen können sicher Gott um Hilfe bitten, aber das soll doch nicht alles sein, was wir dann mit Gott zu tun haben wollen. Ja? Bitte Gott, hilf mir, dass ich wenigstens eine 2 in Mathe kriege. Und es kann sein, dass du eine 2 hast und dann, okay, danke, du hast meinen Job gut gemacht. Das kann doch nicht sein. Das kann nicht sein, so nicht. Es fehlt die Antwort, ist ja der Hingabe an diesen so freundlichen und liebevollen Gott. Verstehen wir, dass Menschen über Gott nachdenken und Situationen in ihrem Leben mit Gott in Verbindung bringen? Das ist Gottes Gnade an uns Menschen. Denn normalerweise würden wir nicht über Gott nachdenken. Aber wenn das mal passiert, dann hat Gott schon irgendwo bei dir gekratzt. Und jetzt kommt es aber darauf an, wie reagiere ich? Mein Schwiegervater erkannte, dass er nur durch das Opfer des Herrn Jesus wirklich da nahe zu Gott kommen konnte. Und er hat sein Leben Christus anvertraut. Er betete und bat Christus in sein Leben. Und er wurde noch kurz vor seinem Tod ein fröhliches Gotteskind. Er hat es am Ende nicht immer leicht gehabt. Auch das Sterben ist schwer. Aber er wusste, wohin er geht. Der andere Mann, so scheint es mir, hat meinen Gedankengang, wo ich sagte, er will doch auch eine Antwort von dir haben, eine Hingabe, scheint nicht verstanden zu haben. Ja? Obwohl ich Deutsch gesprochen habe. Wer auf das Reden Gottes mit einem hingegebenen Glauben antwortet, der darf bezeugen, aus Glauben bin ich gerettet. Wirklich, steht da. Das ist das Geschenk Gottes an dich. Aber du musst glauben, du kannst nicht einfach sagen, ja, weil Gott gnädig war in meinem Leben, bin ich gerettet. Nein, da bist du noch gar nicht gerettet. Sondern du musst antworten mit dem Glauben. Ja, jetzt möchte ich dir, mein Gott, mein Leben schenken. Und diese Errettung ist hier auch ein Geschenk, welches der Gläubige so ganz annehmen darf. Dieses Geschenk der Errettung wird niemals erarbeitet. Warum? Weil ein anderer das ja schon erarbeitet hat. Also das bedeutet, mein Papa, der ja auch schon verstorben ist, aber als ich noch so ein kleiner Bub war und da, wir kommen ja aus der Landwirtschaft, und da hatte er die Weinbergszeilen, ja, die sind ja alle so schön gerade und mein Papa, der konnte das wirklich sehr gut. Ja, der konnte die Pfähle wirklich wie eine 1 hinstellen. Ich habe immer irgendwie ein bisschen schief geguckt, aber mein Papa, der konnte das anders. Wenn ich, kleiner Wurstel, dann nochmal nachgegangen wäre, hätte ich gesagt, das ist mir nicht gerade, das muss ich ein bisschen anders machen. Ich hätte alles schief gemacht. Wenn Jesus sagt, es ist vollbracht, ich habe es bezahlt, wer sind wir, dass wir noch meinen, irgendetwas dazu beitragen zu müssen. dann würde ich doch sagen, Jesus, du machst es nicht gut genug. Ja, ich muss noch ein bisschen was dran rumfallen. Mach's kaputt. Ja, er hat es vollständig, meine Schuld vollständig bezahlt. Deshalb heißt es nicht, ich muss noch was dazu tun, sondern wenn ich etwas mache, dann ist das ein Dankeschön. Ein Dankeschön für das, was Gott geschenkt hat. Ja, also schauen wir uns noch mal kurz die Gegenwart an. Die Gegenwart eines neuen Menschen. Er darf sich zum einen der Segnungen Gottes erfreuen. Er darf im Erbarmen und in der Liebe und in der Gnade Gottes leben. Ja, das Blaue. Darin darf er leben. Muss er nicht erarbeiten, sondern das ist so unsere Grundlage. Ja, das andere, er weiß um Vergebung seiner Schuld und um neues Leben, welches er nur durch Jesus bekommen hat. Er darf sich der festen Auferstehungshoffnung gewiss sein und sein Leben darauf stützen, mit Christus zu leben, mit auferweckt und mitversetzt, heißt es hier. Ja, wie soll man sich das so vorstellen? Manche von euch wissen das vielleicht, besonders die Frauen, die schon geboren haben, wissen das. Wenn der Kopf durch ist, kommt der Körper mit. Ja? Und wenn das Haupt, unser Haupt, schon im Himmel ist, auferweckt ist und alles, ja, wird er alle seine Glieder mitziehen. Wichtig ist, dass du lebst, dass du als Glied am Leib des Herrn Jesus bist. Und dann bist du auch schon dort. Ja? Brauchst bloß noch ein bisschen zu warten, vielleicht noch 20 Jahre oder so. Und dann wirst du das sehen, was der Herr Jesus ja für dich erkämpft hat. Wirklich. Das ist meine eigene Hoffnung, da stelle auch ich mein Leben darauf. Ja, wir haben gesehen, mit welchen Gedanken wir uns in unserer Gegenwart auch beschäftigen können, ja? Was wir in dem Herrn Jesus alles haben. Ihr könnt es ja auch nochmal anschauen, die roten Worte. Aber welche Auswirkung soll dies dann auf mein Heute haben? Also wenn ich mir das jetzt mal so überlege, das ist so und so und so, das darf ich ergreifen, das darf ich haben, aber welche Auswirkungen soll das denn haben? Wisst ihr, wir dürfen hier unser Herz mal freien Lauf lassen. Dass wir auch dann sagen, danke, Herr Jesus. Vielen herzlichen Dank. Wenn ich das nicht hätte, ich wäre der ärmste Tropf. Ja? Und dann würden mir meine ganzen Tausende oder Millionen oder Abermillionen Euros, die ich auf meinem Sparbuch habe oder nicht habe, nicht helfen. Ich wäre... Ja, ohne dich und ohne das, was du mir gibst, ja, verloren. Danke. Ich will danken. Und ja, ich möchte mich dir hingeben an diesen wunderbaren Rettergott. Das ist eigentlich die logische Folge. Das ist eigentlich logisch, wenn ich das wirklich verstehe und erkenne. Und gerade dafür sind wir auch gerettet. Dafür sind wir zu dem neuen Menschen gemacht worden, dass wir ein Leben der Hingabe leben. Heute und der Rest deines irdischen Lebens, halte dies vor Augen. du, das heißt, wenn du wirklich Christ bist. Das kann ja sein, du bist es noch nicht. Und dann kannst du dir einfach mal zuhören, was eben Christen machen sollten. Aber wenn du wirklich Christ bist, dann bist du auch angesprochen. Ja? Du bist von Gott zu einem neuen Menschen gemacht worden, steht da. Dieser hat eine klar umrissene Aufgabe, die sich von anderen Menschen unterscheidet. Und zwar, du bist gemacht, um Gottes vorbereitete Werke durchzuführen. Wer jetzt eine andere Auslegung hat, der solle sich doch bitte mal melden und soll sagen, ey, das ist anders zu verstehen. Gerne. Oder kann man dies nur anders verstehen? Du bist gemacht, um Gottes Werke durchzuführen und zu Ende zu bringen. Und genau darin liegt der Sinn unseres Daseins. Genau darin. Wir sind nicht gerettet worden, um genauso zu leben wie die Söhne des Ungehorsams. Mit einem kleinen Anhängsel, aber ich bin ja gerettet. So nicht. Ja. Lest den Text selbst. Ja, das heißt, also ich bin gerettet, damit ich jetzt hier noch einen großen Spaß habe und so weiter. Und dann tschüss Welt und der Aufzug bringt mich dann in den Himmel, der Jesus heißt. Das nicht. Ja. So leben die Söhne des Ungehorsams. Ja. Sie machen ihr Ding. Christen sind zu höheren Berufen, ja? Nicht zum Staub dieser Welt. Wir sind zu höheren Berufen. Wir sind zum Arbeiten in einem Werk berufen, das ewig besteht, Geschwister, ewig. Alles, was wir sonst machen, ist, naja, es mag da und dort Segen sein, aber letztendlich verrottet es ja doch. Sie bauen am Reich Gottes, sie beten dafür und trachten danach. Sie stellen sich Gott zur Verfügung, sie wollen in den Werken Gottes wandeln. Wandeln, das ist so ein alter Ausdruck für Leben. Sie wollen den Werken Gottes auch irgendwie ihren Beitrag ja auch dazu, etwas dazu beitragen. Und es kann dann sein, dass es ihnen da und dort nicht so gut geht. Warum? Weil sie die neuen Menschen leben. Also das heißt, wenn du mit deinem christlichen Leben vielleicht nicht zufrieden bist, dann könnte es sein, weil du lebst. Wer lebt, kann auch sich selbst beobachten und kann auch sagen, ja, also eigentlich, ich weiß, was der Herr eigentlich für mich bedeuten soll und weiß, wo ich hinterherhinke. Sei jetzt nicht gleich so dagegen, wenn du da irgendwelche Nöte siehst, sondern geh mit deinen Nöten dann zu Gott und sag, so bin ich, hilf mir. Wenn du aber ständig dein Ding machst und denkst, ich weiß gar nicht, was Gott will und eigentlich interessiert es mich eigentlich auch gar nicht und ich lebe fröhlich. Und dann kannst du dich mal eigentlich mal fragen, lebst du eigentlich? Ja? Denn nur der lebt, kann Schmerzen empfinden. Wer tot ist, der hat keinen Schmerz. Ja? Wisst ihr, und ich erlebe immer wieder auch Schmerz in meinem Leben, in dieser Weise. Wo ich weiß, ja, Herr Jesus, du stellst dich mir manchmal so klar und so eindeutig vor Augen. Und wie antworte ich dir darauf? Erbärmlich. Erbärmlich. Und dann komme ich so zu meinem Gott und sage, Herr Jesus, ja, führe mich trotzdem weiter. Kennst ja deine Truppe. bin ich besser. Deshalb ist es auch für jeden Christen lebenswichtig, immer wieder auch zu beten, Geschwister. Herr, zeige mir deine Pläne, zeige mir deine Wege für mein Leben. Es ist für den Christen lebenswichtig, das vor Augen zu halten, um zu erkennen, wo kann der Herr Jesus mich gebrauchen? Und er wird das ja auch. Und wisst ihr, einige von euch wurden ja hier auch getauft. Und dann dachte ich, vielleicht sollte man sich mal nochmal daran erinnern, was man damals bekannt hat. Ich lese mal vor. Da mein altes, gottloses Leben durch die Hinwendung zu Christus getötet wurde, möchte ich dieses Leben heute durch die Taufe begraben lassen. Da mein Heiland so viel für mich getan hat, möchte ich mit seiner Hilfe, mit allem, was ich bin und habe, ihm und der Sache seines Reiches zur Verfügung stellen, seine Interessen über die meinigen stellen und in einem Leben, das ihn verherrlicht, mit allen Erlösten auf den Tag seiner Erscheinung warten. Und das wollen wir. Wir wollen erwarten, dass der Herr Jesus kommt. Aber so lange wollen wir seine Interessen auch über die unseren stellen. Und übrigens danach haben wir völlig die gleichen Interessen wie er. Gottes Interessen über meine. Und das ist mein Kampf hier auf dieser Welt. Warum ist eine solche Haltung für einen Christen lebensnotwendig? Weil eine solche Haltung dem Wort des Herrn Jesus nachkommt. Der sagt, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Aufforderung, ja, schau, dass du mit mir in engster Verbindung bist, wie der Weinstock ja seinen Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Tja, ich weiß gar nicht, seid ihr noch fit?
Ja.
Geht da noch was? Gut. Dann kommen wir dann zur Zukunft. Die Zukunft des neuen Menschen. Die Zukunft von dir und von mir. Wir sehen, dass der Vers 7 davon spricht. Es geht um die Weltzeit, die noch kommt. Dies ist ein anderer Ausdruck für den neuen Himmel und für die neue Erde. Es ist die Zeit, wo das Alte, das heißt das, was wir jetzt erleben, der Vergangenheit anbefohlen ist oder das ist vergangen ist. Und dort, in der Zukunft, werden wir Unglaubliches erfahren, was all das, was wir heute erleben können, nur können, völlig in den Schatten stellt. Hier spricht Gottes Wort von einem überschwänglichen Reichtum, der von den Gläubigen erfahren wird. Das heißt, wir werden es erleben, wirklich. Ich überlege mir manchmal irgendwie so kleine Beispiele, wie könnte ich das für mich erstmal selbst begreiflich machen. Dann stelle ich mir vor, erstmal so, bin so ein kleiner Bubi und dann, ich hätte vielleicht eine Kindergartenfreundin, die mag mich, ich mag sie und die schenkt mir ihre Lieblingspuppe. Das ist ja toll, das ist ja wirklich schön. Ja, sie reißt sich da etwas von ihrem Herzen weg, das ist ihre Lieblingspuppe, mit der ist sie fast auf die Welt gekommen und gibt sie mir. Ja, ein großes Geschenk, naja, von jemand, der eben sowas hat. Wenn jetzt ein Vater seinem 18-jährigen Sohn sagt, hier, ich schenke dir jetzt meinen neuen Mercedes, der ist jetzt 3 Wochen alt und hier hast du den Schlüssel. Boah, Ja, ist schon was. Ist schon was. Aber wenn ich jetzt an Gott denke, der Ewige, der Allmächtige und von seinem überschwänglichen Reichtum er mir etwas schenkt, ja, dann muss ich sagen, das ist also so abgefahren, dass ich das nicht wirklich also irgendwo fassen kann. Ja? Denn wenn ich schon an das denke, was er hier gemacht hat mit diesem Universum, ja, was bedeutet denn das für die Ewigkeit für mich und für dich? Und warum tut Gott das? Warum macht er das? Weil er einfach gnädig und gütig ist. Wie wird dieser Reichtum aussehen? Naja, das können wir auf dieser Welt gar nicht sagen. Wir können nur wissen, wenn es von dem lebendigen Gott heißt, dass er seine Leute überschwänglich reich beschenkt, dann ist es eine Hausnummer, die wir uns nicht vorstellen können. Ist einfach so. Ja? Da können wir noch so viel rumdenken, kommen an, schnell an die Grenze. Was macht das mit dir, wenn du das hörst? Was macht denn das mit dir? Ja. Was macht das mit mir? Mich spornt es von Neuem an, nach diesem Motto zu leben. Was ist dein Wille, mein Gott? Angesichts der Güte Gottes über mein Leben, da er meine Vergangenheit bezahlt hat und meine Zukunft gesichert hat, kann ich ihm nur so antworten. Was ist eben dein Wille? Alles andere wäre eigentlich undankbar.